Heute Nachmittag, liebe Geschwister, möchte ich einen ganz breiten Bereich aus dem Leben ansprechen. Und dann möchte ich aber ein klein wenig auch noch persönlich werden. Ich hatte mal eine Evangelisation im südlichen Teil von Württemberg und da kam eine Frau anschließend zum Pastor. Und der hat sie gefragt, sagen Sie mal, wie haben Ihnen denn so diese Evangelisationsabende gefallen? Ja, hat die Frau gemeint, das war einmal etwas anders als sonst. Aber sagen Sie mal, Herr Pfarrer, muss das denn so persönlich sein? Ich habe immer gemeint, dieser Herr Wegner, der würde mich ganz persönlich meinen. Der war aber wiedergeboren, der Pfarrer war gläubig, hatte den Herrn Jesus lieb und hat gesagt, ja, liebe Frau, wir sind ja auch alle ganz persönlich gemeint. Das Evangelium, die frohe Botschaft, ist eine persönliche Sache an jeden Einzelnen. Also zunächst möchte ich einen breiteren Bereich aus dem Leben, das von Gott herkommt, ansprechen. Und dann will ich ein ganz klein wenig persönlicher werden, mit Hilfe der Bibel, dem Worte Gottes. Jetzt lese ich dazu aus dem 1. Mose, Kapitel 15, Vers 1 bis 6. Eine bekannte Begebenheit, die bestimmt jeder von uns schon gelesen und auch manches darüber gehört hat. Aber wir wollen es ganz neu wieder jetzt an unseren Augen vorüberziehen lassen. Da wird berichtet, nach diesen Begebenheiten begab sich's, dass zu Abraham das Wort des Herrn kam in einer Offenbarung. Fürchte dich nicht, Abraham, ich bin dein Schild und dein sehr großer Lohn. Abraham sprach aber, Herr, mein Gott, was willst du mir geben? Ich gehe dahin ohne Kinder und mein Knecht Eliezer von Damaskus wird mein Haus besitzen. Und Abraham sprach weiter, mir hast du keine Nachkommen gegeben. Und siehe, einer von meinen Knechten wird mein Erbe sein. Und siehe, der Herr sprach zu ihm, er soll nicht dein Erbe sein, sondern der von deinem Leibe kommen wird, der soll dein Erbe sein. Und er hieß ihn hinausgehen und sprach, sieh gen Himmel und zähle die Sterne. Kannst du sie zählen? Und sprach zu ihm, so zahlreich sollen deine Nachkommen sein. Abraham glaubte dem Herrn und das rechnete er ihm zur Gerechtigkeit. Jetzt möchte ich zunächst einmal 4 kurze Predigten über den angedeuteten Bereich sprechen. Gott hatte mit dem Abraham ganz bestimmte Dinge vor, die er in sein Leben hineinlegen wollte. Er hatte ganz bestimmte Dinge vor, an ihm Änderungen vorzunehmen, die alle von der Ewigkeit her planmäßig festgelegt waren. Schwer für uns zu verstehen, dass Gott Beschlüsse gefasst hat, ehe es Menschen gab hier auf dieser Erde, ehe überhaupt die Welt geschaffen wurde, dass Gott nicht nur kosmische Pläne gehabt hat, Sonne, Mond und Sterne, Universum, sondern dass seine Planung sich auf Menschen ganz persönlich bezog. Die Bibel, das Wort Gottes, zeigt uns ganz genau, was Gott mit dem Abraham vorhatte. Er hat zu ihm gesagt, ich will dich groß machen. Wir im Neuen Testament, wir wissen doch, wer sich selbst erhöht, der wird erniedrigt werden. Und wer sich selber erniedrigt, klein macht und Gott groß sein lässt, den wird Gott zu seiner Zeit hochstellen, wird ihm eine ewige, wunderbare Bedeutung schenken und geben. Und das ist mir so groß in den letzten Jahren, besonders in meinem Alter, dass Gott so einfachen Menschen, wie ich einer bin, eine Ewigkeitsbedeutung, einen wunderbaren Lebenssinn schenken und geben möchte. Also ich will dich groß machen. Damit er ihn groß machen konnte, hat er ihn einigemal ganz klein gemacht, ganz fertig gemacht. Und die Art, wie Gott diesen Mann therapiert und geführt hat, ist für mich so lehrreich, für mein Leben, auch für meine Verkündigungsdienste. Er hat ihm etwas versprochen. Ich will dich fruchtbar machen. Aus dir, obwohl deine Frau einen verschlossenen Leib hat, sollen nicht ein Volk, nicht nur ein Volk Israel soll da herauskommen, sondern viele Völker sollen herauskommen. Und dich will ich zu einem Kanal machen, durch den einen Segen fließen kann zu allen Menschen, also nicht nur für Israel. Aber aus deinem Leibe soll ein Volk kommen, das ich in besonderer Weise auserwähle. Und dazu musst du mir deinen Leib und dein Leibesleben überlassen. Du musst mir erlauben, in alle Lebensbereiche hineinzureden. Und was du ganz besonders lernen musst, wenn ich einmal Wunden schlage, musst du erkennen, dass ich heilen möchte. Und wenn ich das aus dir machen soll, was ich aus dir machen möchte, von ewigem Beschluss her, dann geht das nicht anders, dann muss ich auch Wunden schlagen. Denn du bist von Erde genommen und da ist ein Zug, ein gewaltiger Zug zur Erde hin. Und du wirst auch wieder zur Erde werden, aber nicht alles in dir soll zur Erde werden. Denn ich kann Toten sagen, Menschenkinder, kommt wieder. Das sind Lektionen, was die Absichten und den Plan Gottes betrifft. Das konnte er ihm gar nicht alles am Anfang sagen. Und Gott musste seinen Plan scheibchenweise, stückweise ihm mitteilen. Und bei mir ist das ja haargenau auch so. Ich erkenne das nur stückweise. Dann aber werde ich einmal einen Durchblick haben, wie Gott schon einen Durchblick hat. Einmal werde ich dann alles begreifen und erkennen. Jetzt gibt es so vieles in meinem Leben, das kann ich logisch nicht ganz einordnen. Und wenn ich mein ganzes Wissen an Psychologie, Pädagogik und an Humanität und Medizin und Naturwissenschaft zusammennehme, kann ich das nicht begreifen, was Gott nur in meinem kleinen Leben schon getan hat und noch tun möchte. Deshalb erwartet er etwas von uns. Und um das geht es mir heute Nachmittag in ganz besonderer Weise. Vertrauen zu ihm. auch wenn das zunächst nicht eintrifft, was er versprochen hatte. Um Vertrauen beim Abraham zu wecken, hat er ihm Versprechungen gemacht. Ich will dich groß machen und aus dir sollen viele Völker kommen. Und ich will einen Segen fließen lassen. Abraham, du weißt doch, wie furchtbar der Fluch, die Sünde schon in deiner Generation arbeitet und wirkt. Aber ich habe den Menschen nicht geschaffen, damit er verloren gehen soll. Gott will ja nicht den Tod des Sünders, sondern dass er sich bekehre und dass er lebe. Aber damit ich das tun kann, was ich möchte, musst du lernen, mir zu vertrauen. Geschwister, ich weiß, als Missionar und als Evangelist und auch als Gemeindehirte, dass es doch zwei Arten von biblischem Glauben gibt. Die erste Art von biblischem Glauben, das ist der Glaube an die Erlösung. Die muss ich annehmen. Das muss ich glauben. Predigt das Evangelium allen Geschöpfen. Und wer da glaubt, der wird errettet werden. Wer aber nicht glaubt, der wird verloren sein. Ganz schlimm, wenn man ewig verloren ist. Also dieser Glaube an das, was auf Golgatha geschehen ist, was Gott durch Jesus getan hat, das muss ich glauben. Es gibt aber auch einen Glauben, den bezeichne ich so mit Hilfe der paulinischen Schriften und der Führungen Gottes als einen Gabeglauben. Und zwar alles ist möglich dem, der da glaubt. Das ist eine Fähigkeit, Gott etwas zuzutrauen. Und diese Gabe muss wachsen und muss reifen. Und Gott bemüht sich so sehr, dass dieses Vertrauen, so nenne ich das einmal, das Vertrauen dem gegenüber, was Gott versprochen hat und was Gott tut, das muss wachsen und reifen. Werfet euer Vertrauen nicht weg, wenn es schwere Erschütterungen und Enttäuschungen gegeben hat, vielleicht auch Schicksalsschläge, wenn es unerklärliche Zulassungen gegeben hat. Und Geschwister, wenn das ganze Leben ein einziges Rätsel wäre und wenn es so aussehen würde, als käme das, was Gott versprochen hat, ja doch nicht. Dennoch bleibe ich stets an dir. Der richtige Glaube, das richtige Vertrauen beginnt nicht da, wo alles nach Wunsch geht, wo der liebe Gott da sein soll, wenn man ihn gerade einmal braucht. Denn deshalb glauben ja viele an ihn, damit sie, wenn sie Probleme und Schwierigkeiten hätten, beten können. Ist ja auch gar nicht falsch. Rufe mich an in der Not, so will ich dich erretten. Aber damit die Ziele an uns vollzogen werden können, damit das geschieht, was Gott sich vorgenommen hat für die Ewigkeit, musste er dem Abraham Versprechungen geben und zunächst nicht einhalten. Dadurch sind Triebe und Reaktionen bei ihm offenbar geworden. Die verlesene Bibelstelle hilft mir, das zu verstehen. Jetzt habe ich zweitens aber schon angedeutet, dass Gott nicht nur mit dem Abraham etwas vorhatte, sondern mit einem Teil seiner Nachkommen, also nicht mit Ismael und nicht mit den Kindern der anderen Frauen, die er dann noch gehabt hat nach der Sarah, sondern nur mit dem einen Samen. Das hat Paulus so schön erkannt, dass durch den einen Samen das Gott bewirken möchte. Und da würde er ein Israel bauen, weil ich viel Seelsorge habe, Geschwister, und die Bereiche des Menschen kennenlernen musste. Gute Bereiche, die Gott hineingelegt hat in den Menschen, die aber verbogen und verdreht werden durch Egoismus und Sünde. Ich habe aber auch Abgründe beim Menschen sehen müssen. Und so weiß ich, wenn jemand den Menschen richtig analysieren kann, ihn richtig kennt, dann ist es Gott, sein Schöpfer. Und so hat er aus dem Genbereich, aus dem, lass mich doch offen sagen, sexuellen und erotischen Bereich der Veranlagungen, die der Schöpfer hineingelegt hatte, mit der sauberen Absicht, diese Erde zu bevölkern, nicht mit Bösen, nicht mit Tierarten sterben, nicht mit Kriege, nicht mit Zerstörung der Natur, sondern zum Lobe der Herrlichkeit Gottes. Deshalb, wo die Erde noch nicht mit dem Fluch belastet war, so der Hiob, jauchzten die Morgensterne, als die Erde geschaffen wurde. Ich bemühe mich heute Nachmittag, das, was Gott tun möchte bei der ganzen Menschheit, getan hat in Israel, vom Ewigkeitsaspekt her zu erläutern und zu erklären. Und so hat er Israel gemacht. Einzigartig, wie er das da gemacht hat. Durch die Prophetie, durch Menschen, die er ganz besonders aus den Nachkommen Isaaks erwählt hat, ihnen begegnet ist, ihnen seine Gedanken und Pläne mitgeteilt hat und sie zu seinem Sprachrohr gemacht hat. Die Prophetie Israels ist etwas ganz Einzigartiges. Ich darf das sagen, weil ich schon unter sehr vielen Völkern gewesen bin und ihre Kulturen kennengelernt habe. Für mich anbetungswürdig, wie Gott Israel gesegnet hat. Und ein Versprechen, das er dem gerade gefallenen Menschen und seiner Frau schon gegeben hat. Das ist furchtbar, das Gift der Schlange. Der Fluch ist schrecklich. Aber aus deinem Leib, dein Leib, Eva, den ich nicht aus Erde gemacht habe, sondern von Adam entnommen habe, ihr glaubt nicht, was das für prophetische, wunderbare Plansymbole unseres Gottes sind. Aus deinem Leibe, da wird einer kommen, der wird der Schlange Lob und Dank den Kopf zertreten. Ich denke, wir haben gesungen, Jesus kam uns zu erlösen, preiset den Herrn, er zertrat die Macht des Bösen, preiset den Herrn. Und so hat Jesus aus Israel kommen müssen. Das Heil kommt von den Juden, neutestamentlich ausgelegt. Jetzt möchte Gott aber auch die ganze Menschheit, habe ich schon erwähnt, segnen. Gott wollte, dass jedermann gerettet würde. Und damit jeder die Gelegenheit hätte, gerettet zu werden und nicht verloren gehen muss, hat Gott einen so hohen Preis bezahlt, dass es für uns alle beinahe unvorstellbar ist, der seinen einzigen Sohn nicht hat verschont, sondern hat ihn für wen? Für uns alle dahingegeben. Nicht nur für das auserwählte Volk Israel. Das ist und bleibt das auserwählte Volk. Gottes Gaben und Berufung können ihn nicht gereuen. Aber ich bin so froh, es ist erschienen die heilsame Gnade Gottes allen Menschen. Und deshalb bin ich gerne Missionar und Evangelist bis in mein hohes Alter hinein. Solange ich noch kann, und ich freue mich wie ein kleines Kind, dass ich sagen kann, Gott hat uns lieb und Gott will uns helfen, trotz Altersschwächen und Gebrechen, die immer mehr erscheinen. Wie beim Abraham, was er sich vorgenommen hat, das hält er ganz gewiss. Jetzt muss ich schon wieder darauf hinweisen. Aber Vertrauen müssen wir lernen, dem gegenüber, was er gesagt und versprochen hat. Um das jetzt in menschlicher Weise verständlich zu machen, nehme ich ein menschliches Ereignis. Ich hatte früher öfter im damaligen Jugoslawien zu tun gehabt. Es gab liebe Geschwister, die ich dort besucht habe. Und so manch ein Erlebnis, das ich jetzt gar nicht der Zeit wegen hier erwähnen kann, meine Erfahrungen unter dem Regie von Tito, wie Gott mich geführt hat, wie Gott da geleitet und bewahrt hat. Aber das, was da politisch und wirtschaftlich geplant war von Menschen, diesen Vielvölkerstaat unter dem Marxismus vereinen und zusammenzubringen, das hat nicht funktioniert, obwohl man das Jahrzehnte probiert hatte. Man hatte zwangsläufig ideologisch und auch mit Gewalt diese verschiedenen Völker zu einer Einheit zusammenpressen wollen. Da waren islamisch geprägte Völker, katholisch-orthodox geprägte Völker sind da gewesen, römisch-katholisch geprägte Menschen waren da und es gab auch einige, die kann man dem Protestantismus zuordnen. Wo der Tito aber weg war und seine, was soll ich sagen, raffinierte Schaukelpolitik, er hat das einmal so gesagt, weil er vom Osten angegriffen wurde von Russland, er würde da zu viel Touristen reinlassen und über Jugoslawien kämen da Bibeln und ich weiß nicht, was für westliche Literatur. Da hat er gesagt, hört mir auf, der Weizen vom Westen, den wir bekommen, ist uns lieber als der Weizen vom Osten, den wir nicht bekommen. Und deshalb war das ein bisschen so ein marxistisches Zwischending. Aber alles hat auf Erden einmal ein Ende. Und dann kamen die Gegensätze. Und wisst ihr, warum ich die beschreibe? Um zu erklären, das war nicht nur in Jugoslawien so. Diese Gegensätze und diese Spannungsfelder, liebe Geschwister, die kann man in jedem Menschen erkennen, mehr oder weniger. Ein furchtbares Gemetzel begann. Die Auswirkungen, die juristischen Auswirkungen laufen bis in unsere Tage hinein. Und ich bin erschüttert, dass das immer noch so viel Geld kostet, obwohl das schon so lange vorübergegangen ist. Der politische, ideologische Kittel hat gar nichts genützt. Dann wollte der Westen, wollte den Leuten helfen und das hat nicht geklappt. Man hat militärisch eingreifen müssen, um die Probleme in Serbien, Kosovo und in den ganzen Mazedonienbereichen zu einigermaßen in den Griff zu bekommen. Ich weiß nicht, wie viel Milliarden das gekostet hat Und was hat die liebe demokratische Welt damals festgestellt? Hier läuft nichts mehr, das ist ein einziger Trümmerhaufen, da kann man nichts mehr machen. Wir müssen versuchen, zunächst einmal vertrauensbildende Maßnahmen zu schaffen. Jetzt bin ich wieder bei meinem Thema. Ohne Vertrauen läuft nichts. Ohne Glauben ist es nicht möglich, Gott zu gefallen, liebe Geschwister. Denn wer zu ihm kommen will, der muss glauben, dass er da sei. Und denen, die ihn ernstlich suchen, nicht nur so ein bisschen fromm mitmachen und mitlaufen, ernstlich suchen, ein Belohner sein werde. Ach ja, jetzt klingelt's doch bei mir. Da kam Gott zu Abraham. Wie hat er gesagt? Das ist mir so schön und so wichtig geworden. Er sagt zu ihm, ich bin dein Schild und ein sehr großer Lohn. Ja, liebe Geschwister, sagt mir doch einmal, wie lohnt Gott mit der alten D-Mark oder mit dem Euro oder mit dem Dollar? Oder sind am Ende alle Währungen, egal wie sie sich nennen, doch unter dem Geist des Mammons? Gott lohnt. Jetzt sage ich es noch einmal, werfet euer Vertrauen nicht weg, welches eine große Belohnung hat. Ich kann nicht in eure Gedanken lesen und in eurer Gefühlswelt. Brauche ich auch nicht, aber Gott kann es. Und Gott weiß, was du durchgemacht hast, welche Erschütterungen, welche Enttäuschungen. Dennoch bleibe ich stets an dir. Die vertrauensbildenden Maßnahmen in Kosovo und wie die heißen da, die Orte Serbien, Mazedonien, Bosnien, bis zum heutigen Tage hat das überhaupt nicht funktioniert. Gott geht anders vor als die Weisen und Klugen in dieser Welt. Wenn er den armen Menschen, geschädigten, gequälten Menschen zu einem lebensnotwendigen Vertrauen bringen möchte, damit er das, was er versprochen hat, auch ins Leben hineinbringen kann. Und wenn's nicht in diesem Leben ist, ist es nicht wieder der Vater Abraham, von dem gesagt wurde, er hatte nicht wie ein Schwabe Häuser gebaut, schöne Bungalows mit Marmor und festen Steinen. Er musste immer abbruchbereit sein. Er durfte keine Wurzel schlagen in dieser Welt. Er musste sich von Gott leiten und führen lassen. Ja, wozu denn das? Ich freue mich so sehr, dass Gott ihm nicht gleich am Anfang seiner Berufung, aber später gezeigt hat, warum er ihn nicht so verwurzeln lassen möchte in dieser Welt, weil eine ewige Stadt in Bearbeitung war, und zwar die Goldstadt. Das ist nicht Pforzheim, da wohne ich. Die haben schrecklich viel Schulden, sind die übers Ohr gehauen worden. Und die führen jetzt Prozesse gegen eine Bank wegen falschen Aktien, die ihnen angeraten wurde. Leidtragender bin ich auch, aber das soll kein Jammer sein. Die Grundsteuer für Boden und Haus sind um 33% erhöht worden, wo dieser Prozess losgelaufen ist. Aber Gott hat eine Stadt, da geht nichts Unheiliges oder Unreines hinein. Eine Stadt von Frieden und Gerechtigkeit, liebe Geschwister. Und da wollte Gott den Abraham hinbringen. Und er wusste um diese Stadt. Gott hat ihm zeigen können, nicht gleich, aber im Laufe von der Nachfolge, hat Gott ihm Licht geschenkt. Dein Wort ist meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Wege. Brauchen wir auch Licht? Brauchen wir das Wort Gottes? Ist das Wort Gottes heute nötig bei diesen Auseinandersetzungen? Islamische Völker, demokratisch geprägte Völker, marxistisch geprägte Völker, fernöstliche Kulturen, das verträgt sich nichts. Das ist wie in Bosnien und Kosovo. Und was noch schlimmer ist, der einzelne Menschen hat Kosovo und Bosnien in sich drin. Ich darf das sagen, weil ich das seelsorgerlich immer wieder erlebe und erfahre, wie der Mensch kaputt gemacht wird, zerstört wird, ausgebeutet wird. Jetzt will Gott nicht Dollar und Euros verwenden, auch nicht Rubel verwenden, auch keine chinesische Währung, um Vertrauen bei dir zu wirken. Deshalb sein Wort. Der Glaube, der kommt aus der Predigt, beides. Der Seligkeitsglaube und auch der Gabeglaube, der Gott alles zutrauen kann. Beide kommen aus der Predigt, aber nur, wenn die Predigt aus dem Worte Gottes herauskommt. Deshalb freue ich mich so, dass Jesus hier ist, das hat er versprochen. Deshalb freue ich mich, dass der Heilige Geist wirkt und arbeitet, liebe Geschwister. Der zeigt uns unser inneres Bosnien und Kosovo, er zeigt aber auch, dass er vertrauensbildende Maßnahmen bilden möchte bei uns. Eine praktische Illustration noch dazu, liebe Geschwister. Ich hatte im Ruhrgebiet in einer größeren Stadt Evangelisation und ländliche Gebiete und städtische Gebiete, das sind schon Unterschiede, was die Prägung der Menschen betrifft. Und da im Ruhrgebiet ist das sowieso. Und die Geschwister sind immer raus auf die Straße, haben gesungen und eingeladen, waren anstrengender Dienst und man musste sich mit irregeleiteten Menschen, mit in Gedanken vergifteten Menschen durch Ideologien bis Satanskult auseinandersetzen, war nicht so leicht. Da bekomme ich am Donnerstag einen Anruf: Bruder Wegner, kannst du nicht kommen? Sofort kommen. Sage ich, was ist denn los? Es ist ganz dringend. Meine Frau und ich, wir kommen überhaupt nicht zurecht miteinander. Wir haben zwei kleine Kinder und es geht nicht mehr. Bitte komm sofort. Sage ich, das kann ich leider nicht. Das sind 300 Kilometer hin und 300 Kilometer zurück. Und am Abend habe ich dann einen Dienst und die Geschwister erwarten von mir, dass ich dann nicht als halb kaputt mich hinter die Kanzel stelle, sondern dass ich in aller Frische ausgeruht im Gebet zubereitet vom Wort Gottes erfüllt meinen Dienst versehe. Tut mir leid, kann ich nicht. Aber es ist ja schon Donnerstag. Ich könnte am Sonntag, da habe ich abends die letzte Versammlung, zu euch kommen. Das wäre aber nachts um 2 Uhr, weil das so nötig war, weil die Not aus ihm herausgeschrien hat, habe ich gesagt, gut, ich gehe hin. Und da kam ich dann hin. Ich will das jetzt ganz kurz beschreiben, das Problem. Der Mann war ein ganz lieber, arbeitsamer, zuverlässiger, treuer Mann. Der war für seine Familie da. Der stand seiner Familie vor. Nur einen Fehler hat er gehabt. Und das war die Eifersucht. Ich kann das deshalb so verstehen, weil ich furchtbar mit dieser Sache belastet war. Aber Lob und Dank, Jesus kam uns zu erlösen. Preiset den Herrn, das habe ich erleben dürfen, ich muss das nicht nur singen. Der war so eifersüchtig, dieser liebe Bruder im Odenwald. wenn seine Frau ihm erzählt hat, sie hätte im Treppenhaus mit dem im eigenen Haus gesprochen, da war sofort der Böse da. Ja, was hat sie denn mit dem? Die werden doch nicht miteinander etwas haben. Das war übermächtig. Und ich staune, wie Gott die Eifersucht sieht, was das für eine böse Sache ist. Wenn ein Mann seine Frau oder umgedreht verdächtigt hat, Ehe gebrochen zu haben, und da stellt sich raus, das hat gestimmt, da gab es eine harte Strafe. Aber wenn das nicht gestimmt hat und das nur eine Verdächtigung war, dann hat es auch eine harte Strafe gegeben. Ehebruch ist eine schlimme Sache. Lob und Dank, wenn die Sünde gleich blutrot wäre, soll sie so weiß werden wie der Schnee, dass Gott vergibt. Aber die Eifersucht, die ist auch sehr bestraft worden. Ich habe getrennt mit ihnen zuerst einmal gesprochen. Gemeinsam habe ich erst probiert, da war aber nichts zu machen. Da habe ich gesagt, so kommen wir nicht weiter. Es ist nach 2 Uhr, ich bin auch müde. Dann habe ich sie getrennt angehört. Sie war eine ganz liebe Frau, die stand ihren Kindern vor, hat gewaschen und gekocht. Ist ja heute alles nicht mehr so selbstverständlich. Aber sie war eine liebe, gute Mutter. So wie das Gott ursprünglich haben wollte. Aber die war so schnell beleidigt. Die war so schnell verletzt. Und wenn der Mann sie verdächtigt hatte, ihr Leben, das war für sie beinahe ein Lebensuntergang. Solche liebe Leute und solche zwei Gegensätze. Ich beschreibe Kosovo und Bosnien in uns und den Zustand der Welt. Wie nötig ist, dass Jesus gekommen ist, uns zu erlösen und Gott einen so hohen Preis bezahlt hat. Aber er erwartet auch Vertrauen von uns. Ich habe mit allem Ernst gesprochen und gebetet, musste sie dann Gott überlassen. Es war etwas besser, denn da war immer das Problem, dass man dem anderen seine Fehler viel zu groß gesehen hat. Und sein eigenes Fehlverhalten hat der Teufel das bagatellisiert, da ist er ein Künstler darin, die Fehler der anderen übergroß zu machen und das eigene Versagen klein zu machen. Man hat mir dann mitgeteilt, es ist besser geworden und ich war so froh für die Kinder, dass die doch eine normale Zukunft gehabt haben. Aber jetzt noch ein klein weniger Gottestherapie. Der Abraham, der war an Gott enttäuscht, bitter enttäuscht. Gott hat versprochen, dass Völker aus seinem Leibe kommen sollten. Und ich weiß nicht, die haben sicher das Möglichste getan, ob es da nicht Spannungsfelder gegeben hat. Vielleicht Streit über den Rhesusfaktor, kennen wir ja alles so aus dem praktischen Leben heraus. Auf alle Fälle hat es in ihm angefangen zu arbeiten, als er älter wurde und die Potenz langsam weggeht. Ich darf hier ganz offen und frei sprechen, liebe Geschwister. Da hat er gemerkt, das wird wohl nichts mehr. Die Sarah hat auch jetzt die Wechseljahre, denn die Schrift sagt, wie wohl erstorbenen Leibe. Die Zeit zum Gebären, die war um. Und Gott hat extra so lange gewartet, damit er den Abraham zwingen würde, trotzdem dem zu glauben, was er versprochen hat und nicht auf die Umstände, auf seinen sterblichen Leib, auf die Sterblichkeit, auf die Vergänglichkeit zu sehen. Seither ist mir der Glaube, den Gott wirken möchte, so groß, so etwas Wertvolles, ein Stück Himmel hier auf dieser Erde, wo Glaube und Vertrauen ist. Nun, da kommt Gott zu ihm. Warum? Der hat genau gespürt und gemerkt, was in dem Mann vor sich geht. Jetzt kommt die Vergänglichkeit, die arbeitet an beiden Leibern. Und mein Versprechen scheint nicht mehr möglich zu sein. Und da kam Gott zu ihm, ich las hier in einer Offenbarung, kann man ja heute kaum noch darüber reden, liebe Geschwister. Denn wenn man etwas sagen würde, was Gott einem geschenkt und gegeben hätte, da könnte das sein, dass man in die Psychiatrie eingewiesen werden würde. Wer will so etwas noch glauben, dass Gott sich offenbart und mitteilt? Und so kam er zu ihm. Und warum kam er zu ihm? Weil der Abraham vorher eine Entscheidung getroffen hat. Soll Gott zu dir kommen? Soll Gott zu dir reden? Das ist neutestamentlich, was ich sage. Meine Schafe hören meine Stimme und sie folgen mir und ich gebe ihnen das ewige Leben. So darf man schon gar nicht mehr überall predigen, ich weiß das. Das weiß ich aus eigener Erfahrung. Und in einer Offenbarung vorher, da hat er den Lot aus der Gefangenschaft herausgeholt mit dem Einsatz seines Lebens. Er hat sein Leben eingesetzt, obwohl er hätte schadenfroh sein können. Mein lieber Neffe Lot, siehst du bist weggegangen von mir. Und was hat dir Sodom gebracht? Was haben dir die Aktien gebracht? Was haben dir irdische Sicherheiten gebracht? Jetzt sollte ich schadenfroh sein. War er nicht reife und hat ihn herausgeholt. Und dann kommt der König von Sodom zu ihm. Ist der König von Sodom auch schon zu dir gekommen und hat ein Angebot gemacht? Ich kann mir denken, wie er das alles so erklärt und gesagt hat. Sehr geehrter Herr Abraham und Ihre getreuen 312 Krieger hier, wir sind Ihnen wirklich zu Dank verpflichtet und wir meinen es wirklich ernst. Sie können die ganze Beute können Sie behalten, denn Sodom ist ja so ein Garten. In einem Jahr, zwei Jahr, da sind wir wieder auf Vordermann. Nein, hat er gesagt, das nehme ich nicht. Der König vom Sodom hat ihm ein Angebot gemacht. Mir hat der König von Sodom auch schon ein Angebot gemacht. Und es war ein schwerer Kampf, Nein zu sagen, wenn man solche große Vorteile hätte bekommen können. Aber da kam noch ein anderer König, der König von Salem. Weißt du, was der gebracht hat? Brot und Wein hat er gebracht aus der Friedensstadt. Lob und Dank, dass nicht nur der König Sodoms zu mir gekommen ist und mir Vorteile angeboten hat in dieser Welt. Auch der König von Salem, Jesus Christus, ist zu mir gekommen, hat mir Brot und Wein gebracht. Und ich bin dankbar für diese Himmelsspeise, für diese wunderbare Nahrung. Und jetzt sagt der Abraham, du pass mal auf, du beschäftigst dich zu sehr mit deinen Zukunftssorgen, mit deinem erstorbenen Leib und deiner lieben Sarah und über den Nachlass, wie das alles gehen wird. Ich bin doch dein Lohn. Lohn, ja, was willst du mir geben? Doch nicht noch mehr, ich schaff das ja alles nicht mehr. Früher, wo ich jung war, da habe ich das geschmissen, aber jetzt geht das nicht mehr. Und jetzt arbeite ich praktisch für diesen Mann aus Damaskus, für den Syrer arbeite ich jetzt da. Nein, nicht er wird dein Erbe sein. Es bleibt dabei, was ich versprochen habe, der aus deinem Leibe kommt. Und damit du, Abraham, nicht so sehr auf deinen Leib, auf den Zerfall des irdischen Leibes siehst und schaust, geh heraus aus deiner selbst gebastelten Zelthütte. Ich habe mir auch schon solche Hütten, Vorstellungshütten gebaut, Meinungen zusammengetragen, wie das Gott alles machen würde und wie er das machen soll. Eine Menge Wünsche sind auch noch dazugekommen. Und was hat Gott zu mir gesagt? Du hör mal deine Meinungen, deine Vorstellungen und die Meinungen der Menschen, die verdecken den Sternenhimmel meiner Verheißung. Geh aus deiner Hütte heraus. Lieber Bruder, liebe Schwester, geh aus deiner selbst gebastelten frommen Vorstellungshütte heraus und richte den Blick nach oben. Fange an, die Verheißungen deines Gottes zu zählen. Zähle die Sterne. In einem Lied singen wir, während die Sterne du zählest, Glaubensmut reichlich naht. Mein Wunsch und meine Bitte ist, wir sind wenige, aber ich weiß, es ist ganz bedeutungsvoll und Jesus ist hier und ganz gewiss auch die himmlische Welt ist hier. Ganz gewiss darf ich sagen, es ist bedeutungsvoll, wenn in einem Herzen Vertrauen geschafft werden kann, egal was kommt und wie es wird. Und wenn meine Pflege ganz schlecht ist und ich nicht richtig gepflegt werden kann, wenn meine lieben Angehörigen mich verlassen haben, wenn es mit dem Nachlass Probleme gibt, und wenn es so wäre wie bei dem, der in Bethesda hilflos da lag, und du sagen müsstest, Herr, ich habe niemand. Du brauchst biblisches Vertrauen, damit du dem glaubst, was Gott gesagt hat. Und wenn die Verheißung hinausgezogen wird, auch der Bräutigam verzog. Aber es gibt einen Hochzeitssaal, einen Freudensaal gibt. Mein Wunsch und meine Bitte ist, dass doch Gott, liebe Geschwister, in dieser Nachmittagsstunde etwas berühren möchte, uns zeigen möchte, wie wir sind, aber auch wie er ist. Amen.
Oh, ich weiß es ganz gewiss, der Heiland starb für mich, hat sein teures Blut vergossen, Seele auch für dich. An dem Kreuz auf Golgatha litt er für unsere Schuld, sein Sterben uns zum Heil geschah. So groß ist Gottes Wut. Oh, vertraue diesem Gottes Wort. Oh, vertraue diesem Gottes Wort. Was er verspricht, er niemals bricht. Glaube ihm und zweifle nicht. Oh, ich weiß es ganz gewiss, der Herr Gebet. Wenn sein Kind in Jesu Namen gläubig zu ihm fleht, selig wer im Weltgebrauch zu ihm die Zuflucht nimmt und in dem ewigen Vaterhaus des Herrn Erhörung findet. Oh, vertraue diesem Gottes Wort. Oh, vertraue diesem Gottes Wort. Herrlichkeit. O, vertraue diesem Gottes Wort. O, vertraue diesem Gottes Wort.